Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Die Energiewende wird von vielen als ein teures Investitionsprojekt gesehen, dessen Notwendigkeit zum Beispiel von denen in Frage gestellt wird, die nicht an den Klimawandel glauben möchten. Aber wird der Umstieg auf regenerative Energieformen für den Verbraucher wirklich so teuer? Und sind die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland wirklich so gefährlich? Oder stecken vielmehr große Zukunftschancen in dieser Entwicklung? Darüber spreche ich heute mit der mehrfach ausgezeichneten Wirtschaftsexpertin Professor Dr. Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin, und Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertie School of Governance. Wie am Anfang jeder Episode möchten wir uns auch heute wieder bei einem Partner bedanken, der uns unterstützt und mit dem wir erfolgreich zusammenarbeiten. Heute ist das Senec. Senec bietet Hausbesitzern die Komplettlösung für die Eigenversorgung mit Solarstrom. Mit den Photovoltaikanlagen und Stromspeichern von Senec und der Stromlösung Senec Cloud machen sich die Menschen unabhängig von externen Stromversorgern. Qualität aus einer Hand für die Energiewende zu Hause. Aber jetzt zu unserem Gast. Hallo Frau Professor Kempfert.
Hallo Herr Böcklein, ich grüße Sie.
Der Strom wird immer teurer und viele sehen als Grund dafür den Umstieg auf die staatlich geförderte regenerative Energien. Kommt uns jetzt die Energiewende wirklich so teuer zu stehen?
Na, es ist politisch gewollt, dass wir den Eindruck bekommen, die erneuerbaren Energien seien wahnsinnig teuer und alles andere ist super billig und der Strompreis steigt aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Vor allen Dingen auch deshalb ist es richtig, wir haben in der Vergangenheit die erneuerbaren Energien gefördert und legen das auch um auf den Strompreis, aber man hat so komplizierte Berechnungsmechanismen mittlerweile sich ausgetüftelt, dass der Strompreis deutlich gestiegen ist, obwohl die erneuerbaren Energien immer billiger werden und auch die Kosten der erneuerbaren Energien immer weiter sinken, aber die künstliche Berechnungsmethode den Strompreis nach oben treibt. Und andersherum werden die gesamten Kosten von Atom und Kohle verschwiegen. Das zahlen wir heimlich über unsere Steuern und Abgaben. Das sehen wir nicht auf dem Strompreis. Da gibt es keine Kostentransparenz. Im Gegensatz zu den erneuerbaren Energien, wo man das gezielt gewählt hat, dass man den Eindruck bekommt. Und so sind die erneuerbaren Energien immer zu stigmatisieren als angeblicher Sündenbock und Preistreiber, um eben die Energiewende auch schlecht zu reden und zu diskreditieren und in der Vergangenheit auch Fehlentscheidungen zu treffen, um die Energiewende auszubremsen. Alles passiert. Aber grundsätzlich gesehen kommt uns die Energiewende nicht teuer zu stehen. Im Gegenteil, wir vermeiden riesige Klimaschäden und Umweltschäden. Und wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen, zahlen wir nur die Investitionen in Anführungsstrichen für den Umstieg und danach wird es immer billiger.
Sie haben gerade angesprochen, dass eben auch Atomstrom, Kohlestrom natürlich stark subventioniert wird, man das aber nicht sieht, wie zum Beispiel in der EEG-Umlage. Kann man das beziffern? Wie viel kostet die Umstellung auf erneuerbare Energien oder spart sie gegenüber einem weiter so?
Ja, es gibt zig Berechnungen, wie der Strompreis denn aussehen würde, wenn wir in der Vergangenheit die gesamten Kosten für Atom und Kohle auf den Strompreis umgelegt hätten. Und im Moment ist es ja so, dass die zusätzliche EEG-Umlage, die derzeit ja eben auch künstlich hochgerechnet, aber bei etwas über 6 Cent pro Kilowattstunde liegt, wenn man in der Vergangenheit alle Kosten von Atom und Kohle genauso umgelegt hätte auf den Strompreis, wäre man bei etwa der dreifachen Höhe. Und okay, es gibt auch Simulationen oder Berechnungen, die dann noch viel höher das ausweisen. Also diese Größenordnung ist durchaus realistisch. Selbst wenn man annimmt, das wäre doppelt so hoch, ist eben ein Energiesystem basierend auf Atom und Kohle nicht unbedingt billiger. Man soll aber den Eindruck gewinnen, dass das so sei.
Ich habe verschiedene YouTube-Videos gemacht über meine Solaranlage und da steht dann regelmäßig drunter, ja, dein gutes Gewissen muss ich über die EEG-Umlage mitbezahlen. Also die Reichen oder Wohlhabenderen mit Eigenheim können sich ja Solarstrom leisten und die Armen in der Mietswohnung bezahlen das dann über die EEG-Umlage mit. Ist die Energiewende asozial?
Ja, das ist so der nächste Mythos oder eben auch die Stigmatisierung, habe ich in meinem Buch Das fossile Imperium schlägt zurück. Da ist Kapitel 1 der Strompreis, Kapitel 2 ist Klimaschutz nur was für Reiche. Genau diese Stigmatisierung soll eben, der Eindruck soll erweckt werden. Und man will auch genau diese Diskussion anschieben von interessierter Seite, dass man immer nur sagt, ja, die Reichen können sich das leisten und die Armen stehen da und müssen den hohen Preis bezahlen. Und umgekehrt wird ein Schuh draus. Es ist tatsächlich so, dass auch alle von den niedrigen Strompreisen durch erneuerbare Energien profitieren könnten, das aber nicht tun, weil es eben nicht weitergegeben wird an die Haushalte und die Solaranlage an sich jetzt nicht den Strompreis künstlich nach oben treibt und schon gar nicht nur etwas für Reiche ist, sondern wir auch durch Mieterstrommodelle und andere Komponenten den Strompreis genauso günstig für alle machen könnten, wenn man es politisch wollen würde. Aber diese ganze Diskussion, dass man stigmatisiert und auch den Solaranlagenbetreiber jetzt auch entsprechend einordnet durch die Nachbarn, das ist politisch so gewollt, weil man die Energiewende schlecht reden will. Denn die erneuerbaren Energien, auch die Solarenergie, werden immer billiger. Und wenn durchaus mehr Menschen auch eine Solaranlage nutzen könnten, entlastet das sogar den Markt, weil man sich selbst mit Strom versorgt und die dezentralen Energiekosten und Netzkosten sinken und man damit sogar etwas Gutes tut für das System. Ja. Nur leider kommt das eben bei den Endverbrauchern nicht an.
Ja, wo es ja ankommt, erstaunlicherweise, sind ja schon eher die großen und energieintensiven Unternehmen, weil die sind nämlich sogar von der EEG-Umlage befreit. Der Prosumer, also der privates Geld in Klimaschutz und Energiewende investiert, der muss die Abgabe weiterhin bezahlen. Ist das irgendwie sinnvoll?
Na, es ist vor allen Dingen ungerecht. Also die großen energieintensiven Industrien profitieren ohnehin schon durch den niedrigen Strombörsenpreis, weil die erneuerbaren Energien den Strompreis an der Börse senken. Also das ist ja das Widersinnige, dass der Strompreis an der Börse ja sinkt, aber durch die komplizierte Berechnungsmethode dann für die EEG-Umlage steigt, je niedriger der Strombörsenpreis, desto höher die EEG-Umlage, zumindest für diejenigen, die sie bezahlen müssen. Und die Großabnehmer profitieren sowieso vom niedrigen Strombörsenpreis, weil sie eben bessere Verträge haben und auch große Strommengen abnehmen und die Privathaushalte nicht. Und indem man sie jetzt auch noch ausnimmt zum größten Teil von der EEG-Umlage, wird diese dann für die restlichen, die sie bezahlen müssen, sogar noch höher. Und das ist nicht gerecht und da sollte man auf das Maß schrumpfen, wie es sinnvoll ist. Also es gibt Unternehmen, die berechtigt auch ausgenommen werden sollten, die im internationalen Wettbewerb stehen, die hohe Energiekosten haben, aber das ist eine sehr reduzierte Anzahl von Unternehmen, aber die Politik hat diese Liste immer mehr verlängert zugunsten der Industrie und zulasten der Privathaushalte.
Ja. Kommen wir mal zum etwas anderen Thema. Es gibt ja auch Menschen, die glauben, dass es den Klimawandel gar nicht gibt, oder es gibt auch welche, die glauben, dass es ihn schon gibt, aber dass wir auf jeden Fall zu spät kommen mit unseren Bemühungen. Deutschland alleine wird die Welt auch nicht retten. Sollten wir dich da lieber versuchen, Carbon-Capture-Systeme zu entwickeln, die das überschüssige Kohlendioxid aus der Atmosphäre versuchen wieder rauszubekommen und der Erde für alle Zeiten wegspeichern, statt jetzt so hohe Investitionen in neue Energien zu tätigen?
Also zum einen ist es so, dass Deutschland durchaus mit an der oberen Spitze der Emittenten ist, und zwar über Jahrzehnte. Also wir sind verantwortlich für den Klimawandel. Man darf es nicht in absoluten Größen sehen. Das machen wir auch bei anderen Kerngrößen nicht, sondern muss es gemessen am Wirtschaftsgeschehen sehen oder pro Kopf meinetwegen auch. Und da sind wir in der Spitzengruppe weltweit mit dabei, unter den ersten 10. Ja. Und das kann man nicht wegdeklinieren. Das heißt, wir sind verantwortlich für den Klimawandel und haben aber andersrum eben aufgrund unserer starken Wirtschaft auch die Chance und die Möglichkeit, Alternativen zu entwickeln. Wir sind das Land der Ingenieure. Gerade die erneuerbaren Energien sind schon genannt, aber auch viele andere Technologien, die wir brauchen für eine nachhaltige Verkehrswende, beispielsweise Speichertechnologien. Genau diese Technologien erforschen wir hier. Die sollten wir auch in den Markt hineinbringen, um sie erschwinglich zu machen für den Rest der Welt, um es auch überall anwendbar zu machen, damit auch andere Länder nicht in Kohle oder Atom investieren, sondern gleich auf eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien gehen. Und das ist der zweite Teil der Antwort, Carbon Capture and Storage. Es ist ja die Produktion von CO2 und dann die Abscheidung und die Einlagerung in der Erde ist wahnsinnig teuer und ineffizient und ist eine Verlängerung der fossilen Geschäftsmodelle. Also sprich, sie haben ein Kohlekraftwerk und produzieren da Treibhausgase und müssen die einfangen und einlagern. Dafür brauchen sie auch Speicherkapazitäten, die wir sowieso in Deutschland nicht haben, aber vielleicht in anderen Ländern der Welt. Das ist keine Technik, auf die man bauen sollte. Da sind die erneuerbaren Energien heute schon billiger und sollten auch zum Einsatz kommen. Mhm. Es gibt es eine Sonderkomponente im Rahmen dieser ganzen Carbon Capture Technologien. Das ist die Carbon Capture and Usage, also die Weiternutzung von diesem CO2, was man dort einfängt. Das wäre möglich jetzt beispielsweise zur Herstellung von synthetischem Gas. Wenn man Wasserstoff produziert und dann CO2 anreichert, dann hat man ein synthetisches Gas, ähnlich dem Erdgas, und kann da auch die Infrastruktur nutzen. Das ist möglich in begrenztem Umfang. Das auch ökonomisch darzustellen, gerade wenn es jetzt um eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien geht. Wer geht das in Richtung Speicheroptionen, die man dann auch nutzen kann und die auch durchaus Sinn machen, auch für eine grüne Industrie, zum Beispiel die Herstellung von Stahl mit Wasserstoff oder so. Also da gibt es schon durchaus Anwendungsmöglichkeiten, aber nicht die Einlagerung von CO2. Das ist tatsächlich unsinnig. Diese Speicheroptionen hat man nicht. Und wenn man Speicher schon hat, dann sollte man es besser für Wasserstoff oder synthetisches Gas nutzen.
Zum Wasserstoff kommen wir gleich nochmal zurück. Sie sind ja Wirtschaftsexpertin und gerade was die Wirtschaft betrifft, befürchten ja viele, dass die ganzen Veränderungen viele Arbeitsplätze kosten werden. Wenn jeder seinen Strom selbst erzeugt und dann in amerikanische oder chinesische Autos einfüllt, dann vermuten manche, gibt es bald keine Arbeit mehr für uns in Deutschland. Sind diese Befürchtungen ganz von der Hand zu weisen?
Also sie sind nie ganz von der Hand zu weisen, aber es sind nur ein Teil der Antwort, weil insgesamt entstehen mehr Beschäftigte, als man vorher hatte, durch diesen Strukturwandel. Aber Strukturwandel gab es schon immer. Schreibmaschinenhersteller sind, als Computer erfunden wurden, auch nicht weitergeführt worden, oder Analogkameras. Es gibt so viele Beispiele für technologischen Fortschritt, Kutschenhersteller. Da kann man immer sagen, das muss dann überdauern, oder man geht mit dem technischen Fortschritt, und wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Aber jetzt geht es darum, dass man in Zukunftstechnologien investiert. Und was wir wissen, ist, dass sowohl die Energiewende, als auch der Bereich der erneuerbaren Energien, als auch der Bereich der nachhaltigen Verkehrswende beschäftigungsintensiver ist als die konventionelle. Es sind andere Beschäftigungsfelder, Tätigkeitsfelder, beispielsweise auch im Bereich der erneuerbaren Energien, viel beschäftigungsintensiver. Wenn Sie ein Kohlekraftwerk haben, arbeiten dort nicht sehr viele Menschen, im Bereich der erneuerbaren Energien 10-mal so viel. Und im Bereich der nachhaltigen Mobilität wird sich auch etwas verändern, wenn wir insbesondere in Richtung Verkehrswende denken, dass mehr Elektromobilität auch zum Einsatz kommt, aber auch das autonome Fahren, die Digitalisierung, die Mobilitätsdienstleistungen zunehmen werden, sind das auch ganz viele digitale Jobs, die da entstehen und neu entstehen. Aber eine Veränderung bei den Fahrzeugen, auch insbesondere der Zulieferer, das ist im Moment ja eine große Sorge, dass, wenn Sie einen Elektromotor oder ein Elektrofahrzeug herstellen, hat das zwar auch eine Karosserie, aber ganz andere Komponenten und ist auch ganz anders zu warten, wo viele Dinge dann wegfallen, von den Bremsen bis hin eben auch zu Vergaser und Einzelkomponenten. Also ein Elektroauto hat sehr viel weniger Komponenten als ein Verbrennungs- oder ein Diesel- oder Benzinfahrzeug. Also da gibt es dann Veränderungsprozesse, was aber nicht heißt, dass Jobs nur verloren gehen, sondern sie müssen in den Strukturwandel mit begleitet werden. Und je früher man investiert und sich dem stellt, desto mehr Chancen für die Beschäftigten von morgen auch wirklich echte, dauerhafte Jobs zu haben. Wenn man sie nicht investiert und den Kopf in den Sand steckt und immer nur die Vergangenheit konservieren will, weil man meint, die Schreibmaschine, die Kutsche ist die Technik der Zukunft, dann fallen die Jobs tatsächlich weg. Und wenn ich investiere in die Zukunft, biete ich den Beschäftigten eine Zukunft, aber es geht auch in Richtung Umschulung und Veränderung zum Teil. Und das sind genau die Bereiche, die erstmal in einer Veränderung dann Sorgen hervorbringen. Aber von der Anzahl der Beschäftigten, das zeigen sehr, sehr viele Studien, ist sowohl im Bereich der Energiewende als auch im Bereich der nachhaltigen Verkehrswende, sind dort sehr viel mehr Beschäftigte zu finden als vorher.
Mhm. Eine weitere Sorge ist ja gerade auch, Sie haben die Elektromobilität angesprochen, wenn es immer mehr Elektroautos gibt, steigt ja unser Bedarf. Gleichzeitig steigen wir aus Atom und Kohle aus. Also könnte irgendwann mal eine Lücke in der Stromversorgung drohen, das Licht ausgehen. Mit welchen Entwicklungen und Technologien kann Deutschland diesen Herausforderungen begegnen?
Ja, also zwei Antworten darauf. Selbst wenn man heute alle Fahrzeuge, die auf deutschen Straßen sind, 47 Millionen Fahrzeuge, sofort elektrisch antreiben würde, rein theoretisch, das ist jetzt ein Gedankenexperiment, dann bräuchten wir etwa 20% mehr Strom, als wir heute haben. Mhm. Der Anteil der erneuerbaren Energien ist heute schon bei 50%, also wir können das locker mit erneuerbaren Energien abdecken und diese 20% Steigerung ist höchst effizient. Aber man geht in der Zukunft bei einer nachhaltigen Verkehrswende davon aus, dass wir insgesamt weniger Fahrzeuge haben werden, mehr leichtere, kleinere, intelligente Fahrzeuge, die miteinander sprechen, die autonom unterwegs sind und wo individuelle Mobilität nicht automatisch ein individuell eigenbetriebenes und gekauftes und angewendetes Fahrzeug ist, sondern man eher dann Mobilitätsdienstleistungen abfragt und man damit weniger Fahrzeuge auf den Straßen hat. Das heißt, der Strombedarf ist hier deutlich geringer. Mhm. Der Vorteil, und das ist der zweite Teil der Antwort, bei der Elektromobilität ist, dass es sehr viel effizienter ist als die heutige Benzin- und Dieselfahrzeuge oder auch, wenn sie erstmal noch synthetische Kraftstoffe herstellen müssen, wo sie einen hohen Energieaufwand haben, den erstmal herzustellen und dann in der Nutzung geht insgesamt in der Wirkungsgradkette dann 80% der Energie verloren. Da brauchen sie sehr viel mehr Energie oder dann auch Strom, als wenn sie den Strom direkt elektrisch nutzen. Mhm. Und das ist etwas, was enorm wichtig ist, zu sehen, dass die Elektromobilität im weitesten Sinne, auch der Schienenverkehr, ÖPNV oder eben auch dann die Individualelektromobilität, sehr viel effizienter ist und wir in keinster Weise in eine Lücke hineinlaufen. Mhm. Und gerade die Kombination mit Solarenergie beispielsweise, die Elektromobilität so viel einfacher auch zu integrieren ist. Denken Sie an Flottenfahrzeuge, Lieferfahrzeuge in Ballungsräumen, im ländlichen Raum, auch die Elektromobilität, auch dort hat so viele Vorteile und deswegen ist sie sehr viel effizienter. Also insofern ist diese Diskussion über eine Lücke tatsächlich gar nicht nachvollziehbar.
Auch nicht, wenn man eben den Industriestrom mit dazu rechnet, wo ja auch ein enormer Bedarf ist oder der viel enormere, kann Industrie auch den Ausstieg aus Atom und Kohle verkraften?
Ja, beim Industriestrom ist es in der Tat anspruchsvoller, also nicht der Strom, den man da bräuchte, sondern wenn wir auch in Richtung 100% erneuerbare Energien gehen, dass wir dann zum Beispiel auch die Herstellung von Wasserstoff berücksichtigen, wenn wir die Metallherstellung, Stahlherstellung mittels Wasserstoff, also grünem Wasserstoff sehen, dann braucht man in der Tat hohe Mengen an Ökostrom. Und das ist mit den jetzigen Ausbauplänen in keinster Weise kompatibel. Die Bundesregierung träumt ja davon, den zu importieren, beispielsweise Nordafrika hergestellter Wasserstoff oder auch selbst Südeuropa. Dafür brauchen sie eine ausgeprägte Infrastruktur, die wir seit 3 Jahrzehnten nicht bekommen haben, obwohl wir schon in den 80er Jahren im letzten Jahrhundert die Wasserstoffgesellschaft ausgerufen haben. Es erinnern sich vielleicht manche. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Hauptgrund, warum man alles dran setzen muss, in allen anderen Bereichen sehr viel effizienter mit Strom umzugehen. Also Efficiency and Renewables first, also Strom, Ökostrom sofort anwenden, wo es geht, sei es in der Bahn, Elektromobilität, Wärmepumpen im Gebäudebereich und dann den Ökostrom, den restlichen dann eben für die Industrie zu haben, weil dort insbesondere, wenn Wasserstoff hergestellt werden sollte, für die Bereiche enormen Mengen notwendig sind. Es sei denn, man steigt auch dort auf andere Verfahren um, aber wenn dies Wasserstoff sein sollte, braucht man in der Tat hohe Mengen an Ökostrom und da muss es dann auch darum gehen, dass man mehr Ökostrom ausbaut oder auch effizientere Wege findet, wie man dann beispielsweise Ökostrom importiert.
Also grüner Wasserstoff, der eben also auch meinetwegen durch importierten Ökostrom hergestellt ist. Manche träumen ja immer noch vom Wasserstoffauto im Individualverkehr. Sollte der dafür dann auch eingesetzt werden oder hat der andere wichtigere Verwendungsmöglichkeiten?
Genau, das war mein Punkt ja eben. Renewables Efficiency First, also der Strom überall dort, wo er einsetzbar ist, direkt zu nutzen. Und gerade im Individualfahrzeugbereich macht es am meisten Sinn, weil wenn man auch leichtere Fahrzeuge hat, kleinere Fahrzeuge, die intelligent miteinander sprechen, kann man viel von dieser ganzen Technik auch mal weglassen, die wir im Moment haben, um mit 200 Stundenkilometer ungebremst irgendwo drauf fahren zu können und da immer noch sicher aussteigen wollen. Wenn man mehr Digitalisierung hat, können die Fahrzeuge auch sehr viel effizienter werden. Und da sollte man Strom nutzen. Das ist effizient. Und der kostbare Wasserstoff, den sollte man in der Tat für die Industrie belassen und ausschließlich dort, weil dort hohe Mengen gefordert sind und wir im Moment keine direkten Alternativen haben. Für Individualfahrzeuge, jetzt auch noch SUVs, die eben schwer sind, tonnenschwer, und dann noch diesen kostbaren Wasserstoff, der Champagner der Energieträger, dafür zu nutzen, ist einfach Wahnsinn und auch ökonomisch, aber auch ökologisch, weil man wirklich den Strom, den Ökostrom, den man hat, dann auch sehr kostbar verwenden sollte. Jetzt träumen manche vom Wasserstoff, ist das neue Öl im Gebäudebereich, im SUV, wie Sie gerade ja auch gefragt haben, dass da ist ein Szenario im Hinterkopf, vor dem ich explizit warne, dass man meint, dann redet man nämlich nicht mit über grünen Wasserstoff, sondern man redet über grauen, blauen, türkisen oder seit neuestem auch gelben Wasserstoff. Gemeint ist hier entweder mit Kohlestrom, Erdgas oder Atomstrom hergestellter Wasserstoff, von dem viele träumen und auch in den 80er Jahren, in den letzten Jahrhunderten daraus entstanden ist, aus der Atomenergie, weil man viel Strom im Überfluss hat. Atomkraftwerke kann man nicht runterfahren, die laufen immer durch. Wohin mit dem Strom? Man kann Wasserstoff produzieren. Das ist in Japan genau deren Strategie auch immer gewesen. Aber bei uns sollte es genau nur darum gehen, genau nicht über diese Farbenlehre überhaupt zu philosophieren, sondern sich sofort zu konzentrieren auf Öko-Wasserstoff. Alles andere wäre nicht kompatibel mit den Pariser Klimazielen, weil die Emissionen dadurch steigen und Atomkraftwerke kostenseitig nicht in Frage kommen und auch aufgrund des Atommülls und den riesigen Kostenbergen, die man da hat, aber Kohle oder Erdgas in keinster Weise in Frage kommen. Wenn ich da noch Wasserstoff herstelle, bin ich in meiner Klimabilanz in einem völlig anderen Bereich. Es muss um Ökostrom gehen, sonst macht es gar keinen Sinn.
Zuletzt vielleicht noch, wenn Sie jetzt Bundesministerin für Wirtschaft und Energie wären, also Sie wären die Petra Altmaier sozusagen, und wir haben jetzt den Herbst vor uns, wo die wichtige EEG-Reform ansteht. Was würden Sie machen? Welche Änderungen würden Sie angehen und wie würden Sie diese Gesetze gestalten?
Ja, diese EEG-Reform ist ja schon lange überfällig. Man muss ja wirklich immer so hinterher hecheln. Da würde ich endlich mal anfangen, progressiv und auch vorausschauend zu agieren und nicht immer nur dem ganzen Fahrplan Jahre hinterher zu hinken. Und da wäre es das Allerwichtigste, dass man beginnt, Lösungen zu schaffen für die dezentrale Energiewende, was uns Europa im Übrigen auch ins Pflichtenheft schon lange geschrieben hat. Die Anlagen, die jetzt 20 Jahre durch das EEG gefördert wurden, fallen jetzt raus. Es gibt keine Anschlussverordnung, sondern im Gegenteil, diese Anlagen werden jetzt rückgebaut, 18.000 Anlagen in Deutschland, weil die Direktvermarktung viel zu aufwendig ist, für kleinere Solaranlagen nicht gemacht sind und weil der Eigenverbrauch mit einer eigenen Steuer auch noch unnötig verteuert wird. Und es ist eine absurde Regelung, also diese Solarsteuer, so nenne ich sie jetzt mal, auf den Eigenverbrauch sofort abschaffen, eine Anschlussregelung für die Mieterstrommodelle, für die eigengenutzten Solaranlagen, das Ausbautempo der erneuerbaren Energien sofort verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen, sowohl was Solarenergie angeht, als auch die entsprechenden Wind-, Onshore- und Offshore-Anlagen, aber auch Biomasse gehört da auch dazu. Und gerade was jetzt die Prosumer-Seite angeht, also die Solaranlage, die man nutzen will, beispielsweise auch mit einem Heimspeicher, da nicht den Modellen der Bundesnetzagentur zu folgen, die da eher eine künstliche Verteuerung und Verkomplizierung einsetzen will, um wieder den Übertragungsnetzbetreibern entgegenzukommen, sondern wirklich die Prosumer zu stärken und deren Möglichkeiten auch, die Solaranlagen samt Speicher dezentral auch ins dezentrale Netz zu integrieren, dafür Lösungen zu erarbeiten. Das wäre eine vernünftige EEG-Reform, die den Namen verdient. Und das ist überfällig, sonst schreibt uns Europa noch mehr blaue Briefe. Das würde ich jetzt als Petra Altmaier komplett versuchen zu verhindern und auch endlich mal ins Handeln kommen, damit wir da vorausschauende sind und nicht immer nur hinterher hecheln.
Wie das konkret dann für den Verbraucher gehen kann, kann man vielleicht nachlesen in ihrem aktuellen Buch Mondays for Future. Da steht es ja: Freitag demonstrieren, am Wochenende diskutieren und ab Montag anpacken und umsetzen. Mhm. Dabei soll uns natürlich die Politik helfen. Vielen Dank, Frau Professor Kempfert. Ja, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen hat diese Folge unseres Podcasts gefallen. Schalten Sie auch nächsten Donnerstag wieder ein und bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Alles zur neuen Energiewelt finden Sie auf Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform The Smarter E-Europe in München. Sie umfasst Messen, Konferenzen, Foren, Workshops und vieles mehr. Infos im Netz unter www.thesmarterE.de.